Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Das ist Folge 437 und wir machen weiter mit der dritten Folge in unserer Reihe zur 07 Akademie. Und heute habe ich die Dr. Anne Thyssen zu Gast. Hallo Anne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Also genau, nicht wundern, warum wir uns hier duzen. Wir reden heute über deine Rolle beim Thema als Leiterin Pädagogik und Innovation bei der 07 Akademie. Aber bevor wir konkret auf den SCP zu sprechen kommen, vielleicht nochmal so ein bisschen was zu deiner Person. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Wie bist du mit Fußball erstmalig in Kontakt gekommen oder überhaupt mit dem Sport? Was ist so dein Hintergrund, deine erste sportlichen Hintergründe, an die du dich erinnern kannst?
Mein Name ist Anne Thyssen. Ich komme ursprünglich aus Goch am Niederrhein und bin 2005 für das Studium der Sportwissenschaft nach Paderborn gezogen. Also mittlerweile 21 oder fast 21 Jahre in Paderborn. Sport hat mich eigentlich schon immer begleitet, mein ganzes Leben lang. Ich war immer sehr aktiv, bin als Kind viel geklettert, bin als Kind viel gerannt und so auch zur Leichtathletik gekommen, die mich wesentlich geprägt hat. Also ich habe Leichtathletik auf Leistungsniveau gemacht, viele, viele Jahre, und habe da eigentlich meine Liebe zum Sport und auch über das eigene Sporttreiben hinaus entdeckt. Komme also nicht aus dem Fußball, habe nie Fußball gespielt, habe aber natürlich immer parallel zu Jugendgruppen trainiert. Also auf dem Platz haben Jugendgruppen Fußball trainiert, wir sind drumherum unsere Runden gelaufen. In Goch gibt es einen kleinen Verein, das ist der SV Viktoria Goch, Karnevalsabteilung, Fußballabteilung, Leichtathletikabteilung. Und so bin ich zum Sport gekommen und auch zum Sportstudium tatsächlich.
Hat da die Tatsache, dass Paderborn mit dem Leichtathletikclub oder LC heißen sie, glaube ich, eigentlich auch relativ erfolgreich am Ahorn Sportpark unterwegs ist, hast du das vorher irgendwie mitbekommen oder war das 2005 gar kein Thema bei der Wahl von Paderborn?
Nein. Das war gar kein Thema. Tatsächlich war 2005 ein Zeitpunkt, in dem viele Studiengänge von Diplom- zu Bachelor-Master-Strukturen gewechselt sind. Und ich aber gerne noch Diplom studieren wollte und aber auch ungern aus Nordrhein-Westfalen raus wollte. Meine Abiturnote für eine Zulassung an der Sporthochschule in Köln nicht ausgereicht hat. Und so bin ich dann nach Paderborn gekommen und tatsächlich rückblickend auch sehr, sehr glücklich, wie es gelaufen ist. Ja. Hier in Paderborn gelandet zu sein.
Ja, sonst wärst du wahrscheinlich ja nicht 21 Jahre später noch in Paderborn vor Ort.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Genau, tatsächlich habe ich du bist dann 2005 an die Uni gegangen und bist dann, ich habe zumindest, wenn das stimmt, eine Studie gefunden, wo du im International Journal of Sports Medicine zitiert wurdest oder als Co-Autor mit angegeben wurdest zum, falls das stimmt, drei Minuten All-Out-Test im Radsport, stimmt das?
Das ist richtig. Ja. Ich habe mein Praktikum damals an der Sporthochschule Köln gemacht, also mein Hauptpraktikum, ein achtwöchiges, in der angewandten Trainingswissenschaft, habe in dem Rahmen eine Studie mit durchgeführt, meine Diplomarbeit auch zu dieser Studie geschrieben, in Zusammenarbeit, also dann eine Kooperationsarbeit zwischen Uni Paderborn und Sporthochschule Köln, und habe dann in dem Rahmen an einem wissenschaftlichen Beitrag mitgewirkt und bin somit auch mit in die Autorenliste aufgenommen worden.
Und das ist ja schon wirklich, eher so leistungspsychologisch oder ist eher, also ist, hat ja wenig mit Pädagogik zu tun, sondern ist dann wirklich so Leistungssport erforschen gewesen. Also was war der genaue Schwerpunkt zu dem Zeitpunkt im Studium oder ist das breiter gewesen, weil du damals noch im Diplom wahrscheinlich einen größeren Eindruck bekommen hast, oder?
Genau, also wir haben seinerzeit ein Diplom für Breiten- und Leistungssport bekommen. Also das war der Schwerpunkt hier in Paderborn. Hatten vier Arbeitsbereiche, in denen wir verschiedene Seminare und Vorlesungen besucht haben. Das war die Sportpädagogik, die Bewegungs- und Trainingswissenschaft, Sportmedizin und die Sportsoziologie. Und im Studium hat mich eigentlich der Bereich der angewandten Trainingswissenschaft und Sportmedizin am meisten interessiert.
Ah, okay.
Und so bin ich dann eigentlich auch zu diesem Praktikum gekommen und unter anderem auch zu dieser Untersuchung, in der es darum ging, eine Leistungsdiagnostik zu erproben, die mit einem geringeren Umfang zu ähnlichen Werten kommt als die klassischen Leistungsdiagnostiken.
Und danach bist du 2014 bis 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Paderborn gewesen, da dann aber im Arbeitsbereich Sportpädagogik. Also da hat es dann so den Wandel gegeben, wenn du sagst, vorher mehr das Thema Leistung fokussiert und jetzt, wie kam der Wandel zustande?
Das hat tatsächlich pragmatische Gründe. Ich habe während der Zeit in der Uni als Studentin schon gemerkt, dass mich das wissenschaftliche Arbeiten interessiert. Ich wäre gerne in die angewandte Trainingswissenschaft gegangen, aber da war es einfach schwierig mit Qualifikationsstellen an Universitäten. Und damals war bei Professor Dr. Miriam Kehne in der Didaktik des Sports eine Stelle ausgeschrieben. Und auf die habe ich mich dann beworben und die habe ich bekommen. Und so bin ich dann eigentlich über die Didaktik in die Pädagogik gerutscht, also die Didaktik, die sich insbesondere mit der Wissenschaft der Lehre beschäftigt. Und ja, bin dann in die Sportpädagogik gekommen und dann spätestens mit dem Übergang an die Uni Kassel eigentlich im Fokus Sportpädagogik, auch mit Bezug zur Lehrerbildung, während die Sportpädagogik und Didaktik des Sports, die oft zusammengebracht werden, an Universitäten auch noch die Bachelor of Arts unterrichtet hat, also den außerschulischen Schwerpunkt bedient hat.
Du hast dich dann genau, das Kassel gerade schon erwähnt, und
Ja.
Didaktik, das heißt, da war der Arbeitsbereich, hier steht ja Erziehung und Unterricht, das heißt, du hast dich mehr darauf konzentriert, wie vermittelt man oder wie sollte man jungen Leuten so Sport vermitteln, also eigentlich eher so auf die Lehrer ausgebildet, kann man das sagen, vereinfacht gesagt. Genau. Spielt das
Genau,
überhaupt?
da geht
Ja.
es sehr stark um unterrichtliche Inhalte, ja. Also zum Beispiel Sportunterricht organisieren, durchführen, reflektieren war so ein Seminar, was ich gegeben habe. Ich habe auch Praxiskurse gegeben. Ja, habe das Studienseminar, das Praxisseminar begleitet. In dem habe ich in der Uni Kassel dann auch meine Untersuchung für die Promotion durchgeführt. Aber das war dann in Kassel tatsächlich alles mit Schwerpunkt auf die Lehrerbildung
Okay.
im Projekt.
Und da hast du ein Projekt gemacht, ja, das meintest du wahrscheinlich gerade, Hessisches Landesprogramm Talentsuche, Talentförderung, Sportvereine, Fachverbände und Schulen in Kooperationen. Und da bin ich ein bisschen hellhörig geworden. Also hast du da, du sagst ja, wissenschaftliches Arbeiten hat dir gefallen, hast du da analysiert, Ergebnisse, also spielt das heute noch eine Rolle, was du damals gemacht hast, weil das hört sich ja schon sehr ähnlich zu dem an, was auch in der 07 Akademie die Kooperation mit den Schulen im Fokus steht. Also war das so die Grundlage für das, was später kam?
Boah, tatsächlich würde ich sagen, die Grundlage für das, was ich heute mache, ist bei mir im Studium gelegt worden, weil ich einen Professor in der Sportpädagogik hatte, Wolf-Dietrich Brettschneider. Ich würde sagen, Koryphäe in der Sportpädagogik in Deutschland, der sehr, sehr viel zur dualen Karriere, zur Doppelbelastung von Nachwuchsleistungssportlern geforscht hat und ganz viel von dem, was ich heute anwende oder was ich heute umsetzen kann oder die Grundlage dafür habe ich eigentlich bei ihm in den Kursen gelernt. Und was ich schon aus diesem Landesprogramm Talentsuche, Talentförderung, was eben hessenspezifisch ist, mitnehmen konnte, war, dass die ständige Optimierung von Strukturen ganz wesentlich ist, aber auch alleine die Kenntnis des hessischen Bildungssystems für mich von Vorteil ist, weil wir eben auch Jungs aus Hessen bekommen, sowohl mit dem Shuttle als auch potenzielle Internatsspieler und das Schulsystem ja eben länderspezifisch organisiert ist. Also auch da habe ich profitiert.
Ja, das denkt man gar nicht so, aber das ist bei einem föderalen
Ja.
System ja diese Ortskenntnis oder Regionenkenntnis von Vorteil. Krass, ja.
Genau das geht weiter mit Ferienbeginn. In Hessen ist heute der erste Ferientag der Sommerferien. Das heißt, die starten auch wieder früher in die Schule rein. Das heißt, da müssen wir auch wieder gucken, während hier noch die Vorbereitung läuft, mit teilweise zwei Trainingseinheiten am Tag, müssen die Jungs aber eigentlich schon wieder in die Schule.
Ja.
Also daraus ergeben sich schon einige Besonderheiten. Und dann habe ich aber auch aus dem anderen Projekt, in dem ich dann promoviert habe, relativ viel mitgenommen für meine Tätigkeit,
Ja.
weil ich da das Lehrkrafthandeln stark in den Blick genommen habe und die Professionalisierung von Sportlehrkräften oder angehenden Sportlehrkräften. Und da zeigt sich doch eine relativ hohe Parallelität des Handelns von Lehrkräften als auch von Trainern im Alltag.
Das
Also
heißt,
dieses unsichere Handeln. Wie gehe ich jetzt eigentlich mit den Jugendlichen um? Was bringen die für Themen mit? Auf der anderen Seite dann aber auch, wie ausgebildet sind Trainer für den Umgang mit Jugendlichen, weil fachlich sind die alle super gut geschult durch die Trainerlizenzen von der DFB, vom DFB. Die Frage ist aber, was haben sie zudem noch gelernt zum Umgang mit Menschen?
Das heißt,
Also gerade so psychosoziale Ressourcen in den Blick zu nehmen und Kompetenzen zu fördern, die Handlungsfähigkeit der Trainer im Alltag fördern, wenn man Gruppen anleitet, wenn man Gruppen organisiert, wenn man aber zeitgleich auch Individuen auf ihrem Weg begleitet. Wir haben einen Querschnitt der Gesellschaft hier. Wir haben ganz vielfältige Jungs und Trainer sind einfach aufgefordert, sie müssen mit diesen Jungs arbeiten.
Wenn ich das so jetzt raushöre, heißt das, du hast eigentlich so mehrere Rollen gleichzeitig heute. Wir kommen gleich noch ausführlich auf deinen, also wie du dann zum SDP gekommen bist, zu sprechen, aber das passt, glaube ich, jetzt ganz gut. Also zum einen bist du Ansprechpartner für die Trainer, was so die Didaktik oder nicht nur die Didaktik, sondern auch so den menschlichen Umgang oder die Trainer machen ja auch eine Entwicklung durch. Das hat Ayhan in den ersten zwei Folgen ja auch schon gesagt. Das ist ja kein Zufall, dass in Paderborn ziemlich viele erfolgreiche Trainer, ob es jetzt ein Mitch Kiniat ist oder ja, ich meine auch die Tatsache, dass die zweite Mannschaft jetzt in der Regionalliga spielt. Also die Personen, die Trainer haben sich ja auch entwickelt. Da bist du wahrscheinlich dann mit deiner Ausbildung auch für verantwortlich oder Ansprechpartner oder Hilfestellung für die oder ne, wie würdest du das beschreiben? Das wäre eine
Ja,
Säule.
also ich versuche bestmöglich zu unterstützen. In den sportlichen Bereich, das ist die Aufgabe von Ayan. Also didaktisch bin ich nicht eingebunden, aber ich versuche schon immer wieder zu vermitteln und den Trainern deutlich zu machen, unter welchen Voraussetzungen wachsen Kinder und Jugendliche zum Beispiel heutzutage auf. Oft ist es ja so, wenn man zurückguckt, die meisten Trainer haben ja auch eine eigene Erfahrung als Jugendspieler. Und da dann zu sagen, naja, deine Schuhe sind nicht mehr die Schuhe der Jungs heutzutage. Und da einfach zu vermitteln und auch so einen Einblick, den ich über die Jungs bekomme, an die Trainer weiterzugeben. Das gehört da mit rein. Aber natürlich auch, wenn es spezifische Herausforderungen gibt, zu gucken, wie können wir die gemeinsam lösen. Und das sind ja oft eher übergeordnete Themen. Aber das Sportliche ist da eigentlich außen vor. Also das liegt tatsächlich im sportlichen Bereich. Ich versuche da eher zu unterstützen im Rahmen meiner
Ja,
Möglichkeiten. Aber
genau.
eine große Fußballexpertise habe ich nicht, deswegen bin ich da
Nee,
kein
ja,
Experte.
didaktisch war das falsche, der falsche Fachbegriff. Also ich meinte eher so den Trainer besser machen, indem er, wie du schon, das hast du ja ganz schön beschrieben eben, der muss ja, also ich persönlich bin Führungskraft geworden, relativ jung bei meinem Arbeitgeber und da merkt man ja schon so, dass das ein oder andere Mal man in Situationen kommt, ob das jetzt Trainer, Führungskraft oder was auch immer ist, wo man dreimal überlegen muss, oh, bin ich jetzt richtig mit dem Menschen umgegangen, mal unabhängig vom Fachlichen. Und ich, das war so mein, darauf
Genau.
wollte ich hinaus, dass du da in der Situation, glaube ich, viel, so klingt es, Sicherheit und Rat spenden könntest, ne? Das, so hätte ich es
Ja, genau.
interpretiert.
Oder dass wir so herausfordernde Situationen auch gemeinsam betrachten und überlegen, wie kommen wir damit jetzt klar? Ich sag mal, eine sehr lebensfrohe Truppe zum Beispiel, wie kriegen wir da jetzt Rituale reingebracht, sodass das Training einfach ein bisschen strukturierter ablaufen kann? Wie kann ich alle integrieren? Was für Maßnahmen oder Möglichkeiten haben wir, um eine Gruppendynamik zu fördern? Wie kann ich Bezug zu meinen Spielern aufbauen? Es ist ja in der Natur der Sache, es gibt Jungs, zu denen hat man ganz schnell einen Draht und dann gibt es vielleicht Jungs, wo man sagt, naja, wie, aber ich muss ja alle gleichermaßen mitnehmen und zu allen so eine Baseline irgendwie haben. Und da versuche ich dann zu unterstützen. Das mache ich aber nicht alleine, das mache ich gemeinsam mit dem Sportpsychologen Sami Ben Barek, der auch hier im NLZ tätig ist. Und wir tauschen uns da aus und bieten den Trainern Hilfestellung. Letztlich entscheiden natürlich die Trainer selber, was ist das Richtige, was passt auch zu mir als Trainer und nutzen dann eben das, was für sie passend ist. Und mit einigen Trainern ist der Austausch etwas intensiver und andere Trainer, die zum Beispiel selber Lehramt studieren oder einfach auch schon viel Erfahrung haben, mit denen ist der Austausch nicht ganz so intensiv oder einzelfallbezogen. Aber grundsätzlich arbeite ich hier, außer jetzt im Moment, mit offener Tür, sodass sowohl Spieler als auch Trainer hier jederzeit reinkommen können.
Genau,
Und
und das wäre
auch
das
einfach
Zweite, ne?
zum Quatschen, zum Erzählen, dass man so ein Gefühl kriegt, wie ist die Lage aktuell bei den einzelnen Personen. Also hier sind ja sehr viele, wir haben ungefähr 180 Spieler, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeitende, also mindestens mal zwei Trainer pro Mannschaft, das sind ja schon fast 20, dann weiteren Staff. Und irgendwie geht es ja darum, immer zu gucken, wie geht es dem Einzelnen, was ist irgendwie los, Kann man irgendwo helfen? Kann man irgendwo ja vielleicht auch Wege aufzeigen, vermitteln?
Und dann die Ableitung daraus aus einzelnen Gesprächen auf das Gesamtkonzept, ne? Also würde ich so raushören, ne? Weil du, genau, aber wir
Genau.
kommen gleich noch, wir gehen gleich nochmal auf die konkrete Situation ein. Wir schließen einmal noch das Thema ab, was ich hier habe. Du hast dann 2019, das ist eben schon erwähnt, deine Doktorarbeit, Reflexionsfähigkeit in der Lehrerbildung, wenn ich richtig informiert bin, abgegeben und
Ja.
bist parallel dann auch im Sommer 2019 beim SCP angefangen.
Genau.
Wie kann man sich denn so eine Phase vorstellen? Also zum einen die Dissertation abgeben, wahrscheinlich verteidigen dann auch noch und der Jobstart beim SCP. Nehmen wir uns mal mit, wie kam das zustande? Wie kam vor allem die Wahl auf den SCP? So wie ist das gewesen damals?
Der SCP hat mich gewählt.
Ah ja, sehr
Also
gut.
tatsächlich gab es einen Nachmittag, da rief Christoph Müller mich an
Mhm.
und sagte, aus dem Aufstieg der ersten Mannschaft hat sich Bedarf an einer hauptamtlichen pädagogischen Leitung ergeben. Wie sind denn deine Pläne für die nächste Zeit?
Und ihr
Und
kanntet euch schon oder er
ja,
hatte
genau.
okay.
Genau, wir kennen uns tatsächlich auch aus der Uni. Also
Ja.
Christoph Müller ist ja ausgebildeter Lehrer und eben auch im Fach Sport. Und wir
Ah ja.
kannten uns aus den Sportveranstaltungen.
Ja.
Und ja, dann haben wir uns getroffen. Er hat mir das NLZ gezeigt, hat mir die Konzeption vorgestellt, hat mir ja die Anforderungen an diese Stelle vorgestellt. Und das war, oh, ich glaube, Mitte Juni 2019. Und dann haben wir am Ende des Gesprächs darüber gesprochen, wann denn Start wäre. Das war ja auch noch im laufenden Semester. Ich hatte ja auch Lehrveranstaltungen. Nun sagte er, naja, Start wäre 1.7. Naja, nun gut. Das Gute war, dass ich immer gependelt bin nach Kassel. Also ich hatte meine Wohnung sowieso hier in Paderborn und habe dann mit meinem damaligen Chef über diese Möglichkeit gesprochen. Und das war toll, weil der war sehr verständnisvoll. Der hat gesagt, mit Sportwissenschaften im Schwerpunkt, eben nicht mit Lehramtsbezug, das wäre irgendwann auch, glaube ich, sicherlich schwierig geworden, weil ich eben nie diesen Perspektivwechsel in der Schule hatte. Also ich war nie als Lehrerin in der Schule. Dann wird es irgendwann schwierig, in der Lehrerbildung zu forschen. Und er sagte, dann haben wir einen Aufhebungsvertrag
Ach, ja.
aufgestellt und dann 2 Wochen später, also freitags hatte ich meinen letzten Arbeitstag an der Uni in Kassel und montags hatte ich meinen ersten Arbeitstag beim SCP.
Ja.
Das war schön, spannend, aufregend, wie das immer so ist, wenn man eine neue Stelle antritt.
Ja.
Ich muss sagen, der Verein hat es mir leicht gemacht, mich sehr unterstützt in den ersten Wochen, weil ich dann Anfang Mitte August meine Doktorarbeit abgegeben habe. Also es war klar, die ist in den letzten Zügen. Das waren intensive Wochen. Ja, Doktorarbeit abgegeben, dann wurde es ein bisschen ruhiger. Dann habe ich die im Dezember verteidigt und konnte mich ab dann eigentlich komplett auf die Arbeit hier konzentrieren und auch mehr Dinge ja, entwickeln. Vorher war es so ein bisschen eher verwalten, reinkommen, so das erste halbe Jahr in der neuen Tätigkeit in der Sportpraxis. Das ist ja schon ein ganz anderes Feld irgendwie als mit Lehramtsstudierenden zu arbeiten. Aber total spannend, total aufregend, auch hier reinzukommen, junge Menschen kennenzulernen, die irgendwie für ein Hobby dermaßen brennen, dass sie bereit sind, so viele Anforderungen zu bewältigen, so viele Dinge parallel zu machen. Also wenn man sich anguckt, was die Jungs teilweise an Zeit aufwenden, um hier zum Training zu kommen, was ganze Familien investieren, das ist ja da jetzt einen Beitrag leisten zu dürfen und das unterstützen zu können, das macht mich schon echt stolz und finde ich ganz toll. Also es ist eine sehr schöne Tätigkeit tatsächlich.
Du sagst, das war im Zuge des Aufstiegs in die Bundesliga mit Steffen Baumgart damals als Trainer zu der Zeit. Für alle, die 2019 nicht mehr einordnen können. Ich brauche auch immer so, ich muss immer den Trainer wissen, dann weiß ich so ungefähr, ja, in welcher Zeit es gewesen ist. Das kam diese Stelle, also war das ein Wunsch, diese Stelle, das war die Stelle vorher schon da oder wurde die wegen des Aufstiegs geschaffen?
Die gab es schon, aber die war nicht in Vollzeit besetzt.
Ah,
Also
okay.
die DFL hat für Leistungszentren ja sehr konkrete Vorgaben und Auflagen und die steigen, wenn man so sagen kann, natürlich mit der Ligazugehörigkeit.
Ah, okay.
Und ich glaube, dass aber mittlerweile die Besetzung der pädagogischen Leitung in Vollzeit auch verpflichtend ist für Zweitligisten.
Ja. Also nehme ich an, sonst wäre, also nein, andersrum. Die Frage hätte ich nämlich auch gehabt, weil offensichtlich scheint das Konzept ja erfolgreich gewesen zu sein, weil sonst wäre nämlich ja, nachdem man nicht mehr in der Bundesliga war, vielleicht die Frage, warum, also ne, ob es die Stelle dann noch gibt, aber anscheinend Also entweder hat es super funktioniert oder die Anforderung ist in der zweiten Liga auch da, im besten Fall wahrscheinlich beides. Ja.
Ja, ich glaube tatsächlich auch beides. Ich habe auch direkt einen Zweijahresvertrag gekriegt, weil ich auch noch einen längerfristigen Vertrag an der Uni gehabt hätte. Und ein paar Sicherheiten braucht man ja auch. Ja, dadurch, dass ich jetzt immer noch da bin, ich meine, jetzt haben wir ja ein paar Jahre zweite Liga gehabt,
Ja.
glaube ich auch, dass es so eine Mischung aus beidem ist. Und wenn man erstmal anfängt, Strukturen weiterzuentwickeln, wird es ja auch schwieriger, Positionen zurückzufahren, weil einfach bestimmte Dinge, die sich als sinnvoll zeigen oder ergeben, will man ja nicht einkürzen.
Als du dann 2019, also oder im Dezember oder dann 2020 angefangen hast, dann sind ja mehrere Sachen zusammengekommen. Zum einen war, glaube ich, ist eine Pandemie gestartet, die wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach war. Du musstest dich dann, also wahrscheinlich mit vielen Leuten Kontakt gehabt, Trainer kennenlernen, die Spieler, Berater spielen vielleicht auch eine Rolle, die Eltern, was weiß ich, ne? Also schilder mal, wie hast du dann zu deiner Rolle gefunden? War die Rolle total klar? Konntest du die gestalten? Was waren so die ersten Hebel, die man in Bewegung setzen konnte oder musste?
Also tatsächlich hat sich vieles im Laufe der Zeit ergeben. Ich konnte ja auch dadurch, dass einiges im Bereich der Pädagogik in der Konzeption verortet war, mich an Dingen orientieren. Also ganz typisch war irgendwie mit Beginn Juli, dann haben die Sommerferien angefangen. Dann ging es darum, dass neue Spieler ins Internat eingezogen sind. Das heißt, da habe ich dann auch die ersten Eltern kennengelernt und erstmal Spieler enger begleitet. Da war aber vieles auch schon vorbereitet von meinem Vorgänger. Mit dem bin ich in den ersten ein, zwei Wochen auch mitgegangen, sozusagen, um reinzufinden. Das war so abgesprochen. Ja, dann habe ich so nach und nach Schulvertreter kennengelernt,
Ah ja.
Schulvertreterinnen, also die Ansprechpersonen an den Schulen, die es schon gab, habe mir Kooperationsverträge angeschaut, habe also im Grunde kann man sagen, bis zum Beginn der Pandemie war das eigentlich so ein Reinkommen in den Job, so ein bisschen verwalten und gucken, was gibt es schon, auch erste Optimierungs- oder Veränderungsmöglichkeiten abzuleiten und ja, das nahm dann so Fahrt auf bis Mitte März 2020 und dann wurde es ja erstmal relativ ruhig. Da ging es dann eher darum, insbesondere zu den Internatsspielern, die zu Hause waren, Kontakt zu halten. Wie sieht das aus mit der Schule? Welche Informationen bekommt ihr? Dann mussten ja relativ früh die Abschlussklassen wieder zurück ins Internat. Wie können wir das koordinieren? Welche Betreuung brauchen die in dieser Zeit? Die haben natürlich auch übers Internat direkt Betreuung bekommen, aber letztlich kommen sie zum Fußballspielen nach Paderborn. Und Fußball findet nicht statt. Das muss man ja auch irgendwie, das ist dann auch nicht so schön, ne? Plus es sind alle sozialen Kontakte verboten. Ja, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass diese Schüler jetzt gut durch diesen Schuljahresendspurt kommen? Das war eigentlich so der erste Punkt. Und dann war das erste Jahr eigentlich durch. Das heißt, man hat irgendwie einmal alle Phasen einer Saison kennengelernt, wenn auch in einer besonderen Art und Weise. Und geht dann über, ne, ins nächste Jahr und fängt dann an, Dinge anzupassen. Es ist ein stetiger Prozess. Also meine Arbeit ist sehr prozessorientiert. Dinge verändern sich, Menschen verändern sich, es kommen neue Impulse rein, man hat neue Ideen. Es geht immer darum, zu gucken, was wird eigentlich benötigt und wie können wir das bestmöglich schaffen, lohnt es sich für Dinge oder für Anforderungen etwas strukturell zu erarbeiten? Brauchen wir dazu mehr? Ist es was, was wir vielleicht etwas weiter hinten anstellen können? Das Thema Kinderschutz ist über die Jahre extrem groß geworden, da hat sich super viel getan. Ja, das Thema Elternmanagement, Elternarbeit wird von der DFL sehr stark gefördert. Ja, ich kann so selber Schwerpunkte wählen.
Nee, alles gut. Sorry, ich wollte dich unterbrechen.
Ja, das sind so, ich sag mal, das Internat ist ein ganz großer Baustein meiner regelmäßigen Tätigkeit. Da geht es darum, sowohl die Internatsspieler zu betreuen, aber auch einen Erstkontakt herzustellen, eine Besichtigung für potenzielle Internatsspieler zu begleiten. Wenn Spieler sich dann entscheiden, zum SCP wechseln zu wollen, Gegebenenfalls eine Laufbahnberatung durchzuführen, aber auch den
Das liegt alles bei
Schulwechsel.
dir? Also auch die
Ja.
Laufbahnberatung? Okay,
Ja.
interessant. Also
Ja.
ich hätte nämlich genau zwei Dinge, die ich einmal durchgehen wollte. Zum einen, wie kann ich,
Ja.
das haben wir jetzt gerade angefangen, deswegen passte das gut. Wie kann ich mir das vorstellen für jemanden, der, sagen wir mal, so mit typisches Alter ist wahrscheinlich 14, 15, 13, 14,
Zu
15.
U16 holen wir Spieler ins Internat,
Genau.
also ja,
Wie,
Max
wie,
15.
wie kann ich mir vorstellen, wie läuft das ab, wenn jemand neu kommt? Also jetzt mal, du hast es eben gesagt, bei dir war der erste Tag, da bist du gut aufgenommen worden und hast dann noch durch den Vorgänger, aber das bei so einem 14-, 15-Jährigen, für den ist das ja nochmal eine Weltveränderung. Jetzt nehmen wir mal an, da kommt ein, passt ja ganz gut, ein 14-Jähriger aus, was ist das weit entfernteste, was ihr gehabt habt? In Bayern oder Baden-Württemberg, irgendwie so?
Ja, aus Bayern hatten wir mal einen 17-Jährigen, aber ja.
Ja, machen wir ein fiktives Beispiel, einen 14- oder 15-Jährigen aus Bayern. Wie würde so jemand, also wir setzen jetzt mal voraus, fußballerisch klar, ist auf jeden Fall geeignet, sonst wäre er nicht da. Und der hat sich entschieden, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird der aufgenommen? Was sind so die Sachen, die ihr mit dem macht?
Also erstmal geht es darum, wenn es sich um potenziellen Internatsspieler handelt, ist uns immer ganz wichtig, dass die Familie und der Spieler mich als Ansprechperson, aber auch das Internat und die Internatsmitarbeitenden kennenlernen können, weil das einfach eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, um sich für den Standort Paderborn entscheiden zu können. Dazu treffen wir uns dann eigentlich einmal, dann bringt die Familie die letzten drei Zeugnisse mit. Oder schickt die auch im Vorfeld, dass ich schon mal gucken kann, wo kommt der Spieler her, welche schulischen Voraussetzungen bringt er mit, wie kann er in Paderborn weiter beschult werden, welche Schulen kommen in Frage, welches Schuljahr ist relevant. Dann stelle ich die verschiedenen Optionen vor hier im Paderborner Stadtgebiet, schicke dann im Nachgang meistens noch weitere Informationen, weil das einfach super viele Infos auf einen Tag sind, dass sie sich das in Ruhe nochmal angucken können. Letztlich ist die Auswahl der Schule auch, ja, liegt in den Händen der Eltern und des Spielers. Also ich versuche das sehr neutral zu schildern, weil ich finde, das ist schon auch ein ganz wesentlicher Punkt. Da möchte ich einfach nicht zu stark reingreifen. Also je nachdem, wie viele Fragen Sie stellen, kann ich das, gibt es natürlich auch abhängig von den Voraussetzungen, manchmal ein, zwei Schulen, die deutlich besser geeignet sind. Ja, so, dann gehen wir meistens ins Internat. Dann gibt es eine Internatsbesichtigung, die in der Regel von der Internatsleitung Petra Müller begleitet wird, dass der Spieler den Internatsalltag ja geschildert bekommt, die Familie auch, das Gebäude kennenlernt, sieht, wie so ein Zimmer aussieht. Das ist ja auch ganz, ganz wesentlich. Ja, und dann verabschieden wir uns und bleiben dann aber eigentlich im Kontakt. Also in der Regel ist es so, dass die
Das ist vor
Familie
der
oder der
Entscheidung, bevor der, also es ist sozusagen so, dass bevor
Das
die Entscheidung
spielt da
treffen.
mit rein dann
Okay.
eigentlich immer, genau. Dieses Gefühl, Ayan sagt immer, für die Familie ist es auch wichtig, dass sie mich als Ansprechperson von Vereinsseite einfach kennenlernen. Je weiter weg und je jünger der Spieler, desto wichtiger ist es natürlich zu sehen, okay, da ist jemand, der neben dem Trainer für mich ansprechbar ist. Sicherlich ist es da manchmal noch. Oder kann es von Vorteil sein, dass ich eine Frau bin? Auch das ist ja immer noch mal ein Thema im Fußball, dass da einfach noch mal ein anderes Geschlecht als Ansprechperson zur Verfügung steht. Und dann ist es in der Regel so, dass die Familie sich innerhalb von einer Woche oder so entscheidet. Und wenn sie dann zusagen, laufen die nächsten Steps los. Also dann frage ich an der Schule nach dem, die sie gerne oder die der Spieler gerne besuchen würde, nach einem Schulplatz. Tausche mich zu den Möglichkeiten aus. Dann haben wir zum Beispiel die Herausforderung, die zweite Fremdsprache passt nicht. Oder ja, das ist eigentlich so das typische Thema. Oder so ein anderes Wahlpflichtfach passt nicht. Da muss ich aber sagen, zeigen sich die Paderborner Schulen wirklich sehr kooperationsbereit und unterstützen sehr stark, dass dieser Wechsel trotzdem zustande kommen kann.
Ist das, bevor wir da weiter durchgehen, noch zu dem Auswahlprozess, ist das, also wir haben so den Running Gag hier im Podcast seit 7, 8 Jahren, seitdem es das Nachwuchsleistungszentrum und die guten Trainingsbedingungen in Paderborn gibt, dass die Spieler, also auch erste Mannschaft, alle zu uns kommen wegen den guten Trainingsbedingungen. Nicht, weil man hier so viel Geld verdient, sondern weil die Trainingsbedingungen so toll sind. Das ist so ein Running Gag, weil eine Zeit lang mal ganz viele Spieler aus Magdeburg nach Paderborn gekommen sind. Aber jetzt mal bezogen auf so einen Jugendspieler, Kriegt ihr irgendein Feedback, warum man sich dann letztendlich für Paderborn und gegen andere Angebote entscheidet? Ist das Infrastruktur? Ist das die Betreuung mit den Schulen? Habt ihr da so ein Feedback?
Tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist ein Gefühl auf Seiten der Familie. Ich glaube, ein Eindruck, den man von den beteiligten Personen bekommt, wie kompetent sind die, wie zuverlässig sind die, wie gut zeigen sie eigentlich das, wie das da abläuft, wie ist der Einblick, was gibt mir das für ein Gefühl, als Eltern vor allen Dingen. Ich glaube, dass, also mitunter wissen wir ja auch, bei welchen anderen Vereinen Spieler noch im Gespräch sind und trotzdem bekommen wir, also entscheidet sich der ein oder andere Spieler für uns. Und ich glaube, es ist dann tatsächlich, wie wir auftreten und wie wir unsere Arbeit dann aufzeigen und auch eine Vision aufzeigen. Und sicherlich spielt da auch eine sportliche Vision eine wesentliche Rolle, die dann aber eben wieder im sportlichen Bereich liegt. Also was hat man mit dem Spieler vor? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Rolle soll der Spieler schon in der ersten Saison spielen? Also das sind eben diese sportlichen Themen plus das Gefühl, wo kommt der Junge hin? Wie ist das geregelt? Wie ist das geregelt? Also je mehr man eigentlich in diesen Kennenlerngesprächen schon ansprechen kann, und also man merkt es auch einfach mit ganz vielen Eltern, entsteht da so ein ganz angeregter Austausch auch über Erfahrungen, über Perspektiven, über Haltungen zu bestimmten Themen, wo man einfach merkt, so, wo man einfach in ein gutes Gespräch geht, wo man nicht mehr so eine Art Bewerbungsgespräch hat, wir müssen jetzt das Beste von uns zeigen, sondern wo man wirklich auf so einer Gesprächsebene miteinander in Austausch geht und ja, ein Gefühl bekommt. Und wir müssen ja auch tatsächlich ein Gefühl vom Jungen bekommen. Na, das spielt ja auch mit rein. Also sportlich sind die immer auffällig, ansonsten würden sie nicht zu diesem Gespräch eingeladen werden. Aber wir brauchen ja auch Charaktere, die zu uns passen, die ins Internat passen.
Also darauf wird auch geachtet also
Ja.
was sind da so Kriterien, die man dazu ansetzt, um das so zu beurteilen?
Oh, das sind gar nicht so harte Fakten. Das ist
Mehr so gefühlt.
ja, das ist manchmal auch das Alter. Gerade bei jüngeren Spielern, dass ich schon mal sage, weiß ich nicht, 14 finde ich wirklich jung. Welche Voraussetzungen hat der? Wir müssen das prüfen. Und da auch nochmal nachhaken. Dann lerne ich tatsächlich, je jünger die Spieler sind, desto mehr erfahre ich gerne über die Familie, was Geschwister angeht, wie der familiäre Kontext ist, wie geplant ist, dass der Spieler nach Hause kommt oder auch Besuch bekommt, dass man da einfach so ein Gefühl für bekommt, auch wie selbstständig ist ein Spieler mit 14, 15, 16 schon. Da sagt das Alter oft gar nichts über die Selbstständigkeit aus. Also auch ein 14-Jähriger kann selbstständiger sein als ein 17, 18-Jähriger, je nachdem,
Ja,
wie
bestimmt.
er erzogen ist und von zu Hause begleitet ist. Und die Jungs brauchen ein gewisses Maß an Selbstständigkeit, um hier gut einsteigen zu können.
Hat man auch schon mal gesagt, passt, also jetzt mal von der Vereinsseite aus, hier ist eine Person, die super Fußballer, aber das passt menschlich nicht, oder was heißt menschlich, aber es passt einfach nicht, es wäre für den Jungen nicht gut, als auch für uns, oder also es wäre nicht gut, wenn wir das machen, weil vielleicht die Belastung zu groß wäre, Entfernung zur Familie, kommt das vor?
Dass der Verein gesagt hat,
Also
machen wir lieber nicht, kann ich
irgendjemand,
mich nicht dran erinnern. Oder jemand von Vereinsseite kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Was wir aber machen, wenn wir nicht vollends überzeugt sind, gucken wir, wie lange, also gibt es vielleicht die Möglichkeit, so eine Art Probejahr, also nicht im Sinne von Probe, sondern dann vielleicht sich erstmal miteinander erstmal auf ein Jahr zu einigen, um zu gucken, wie klappt es, weil die Spieler sind natürlich mit Übergang ins Internat dann auch vertraglich gebunden. Und das gibt natürlich dann auch beiden Seiten die Möglichkeit, sich noch besser kennenzulernen und zu gucken, ist das das Richtige für mich oder nicht. Also auch dieser Internatsalltag, also das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung. Dann ist egal, ob die Jungs 14, 15, 16 oder auch 17 sind, von zu Hause ausziehen. Teilweise in einen neuen Verein kommen, teilweise das erste Mal in einem Leistungszentrum sein, eine neue Schule, eine neue Wohnumgebung. Die Jungs wohnen in Einzelapartments, die erhalten Vollverpflegung, wohnen da aber trotzdem für sich, haben ein eigenes Bad, haben eine kleine Küchenzeile, haben dann eben nicht mehr Papa und Mama, die sagen, ach, du bist dann und dann zu Hause, ja, dann mache ich dir noch Nudeln oder mach dir das Essen warm und setze mich immer neben dich, sondern die werden da betreut nach Dienstzeiten. Das ist ja schon anders. Also das sind wahnsinnig große Herausforderungen. Da gibt es schöne Möglichkeiten. Also das ist, glaube ich, toll und die Jungs nehmen sich untereinander auch immer super gut auf. Aber eine große Herausforderung ist es trotzdem, wenn abends die Zimmertür zu ist
Ja.
und man eigentlich schlafen sollte und zur Ruhe kommt.
Ja, das, also ich habe da größten Respekt vor, wenn ich dran denke, wie ich mit 14, 15, 16, wie selbstständig ich war, dann weiß ich nicht, ob ich mir selber zutrauen würde, rückblickend. Louis Engels zum Beispiel hatte 2025 noch parallel Abitur geschrieben, und mit damals auch mit um den Aufstieg bei den Profis gespielt. Und er hatte damals in der Presse gesagt, er versucht vorzuarbeiten. Wie eng begleitet ihr denn dann so, ist natürlich sicherlich ein Extrembeispiel, aber das ist ja sicherlich eine enorme Doppelbelastung. Wie eng wird das begleitet mit von euch?
Ja, tatsächlich, je nach, ich sag mal, schulischem Leistungsstand, enger oder nicht ganz so eng. Jetzt war Louis ja auch zu Hause untergebracht. Also das ist sicherlich nochmal eine sehr gute Voraussetzung für diese sportliche und schulische Entwicklung, zu Hause im familiären Kontext zu sein. Zu Louis stand ich regelmäßig im Austausch mit Frank Caspari als Co-Trainer, der eben Louis sportliche ja, Entwicklung sehr eng begleitet hat. Und mit der Leistungssportkoordinatorin vom Reismann-Gymnasium. Das war sicherlich von Vorteil, dass er das eine NRW-Sportschule besucht hat, weil das natürlich vielfältige Freistellungen ermöglicht, die Regelschulen so in dem Ausmaß fast gar nicht gewähren können, weil die NRW-Sportschule natürlich gewisse Möglichkeiten hat, verpassten Unterricht aufzufangen, also über individuelle Unterrichtsmaßnahmen, sogenannten Nachführunterricht. Wo Louis dann individuelle Arbeitsaufträge bekommen hat oder bestimmte Inhalte auch nochmal mit einer Lehrkraft vertiefend behandelt hat und dann versucht wurde, zum Beispiel Freistunden zu nutzen, ja, oder einfach auch bestimmte Zeiten, die mit dem Training gut kompatibel waren. Und man
Okay.
muss dazu sagen, Louis war auch ein sehr guter Schüler. Das ist sicherlich auch von Vorteil.
Heißt aber, das hat nicht diesen Freiraum, hat nicht jede Kooperationsschule. Also ich habe hier Helene Weber, Ludwig Erhard, Richard von Weizsäcker, die Berufskollegs, Heinz Nixdorf Gesamtschule. Ich habe jetzt hier eine unvollständige Liste, aber ich nehme mal an, Lise Meitner und Co. sind wahrscheinlich, Reismann hast du eben angesprochen. Also ist schon eine
Genau.
große Liste, aber jede Schule hat unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie fördern kann, auch aufgrund von rechtlichen Restriktionen. Also nicht, weil es geht nicht nur ums Wollen, sondern auch ums Dürfen sozusagen.
Ja, ums Dürfen, aber auch ums Können. Also die Ressourcen für Nachführunterricht müssen einfach auch zur Verfügung gestellt werden können. Und da haben die NRW-Sportschulen auf jeden Fall besondere Mittel zur Verfügung, die die Regelschulen eben nicht haben. Und in dem Moment, wo die Regelschulen die Kompensation der Fehlzeiten nicht mehr gewährleisten können oder nicht in dem Umfang gewährleisten können, versuchen wir das über ja, Nachhilfe, die
Okay.
über uns dann organisiert wird, aufzufangen oder auch ja, das geht eigentlich los, dass ich teilweise versuche, einen Rahmen zu schaffen, wo die Jungs kommen und sich mit Unterrichtsinhalten beschäftigen. Einfach um sicherzustellen, jetzt sitzen sie da dran und machen was und sind, also man kann sich das vorstellen, wenn man 17, 18 Jahre alt ist, viel Zeit in Schule oder auch beim Training verbringt und dann vielleicht auch noch ein bisschen Freizeit haben will, dann ist das schon eine Herausforderung zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht mit den Jungs raus, sondern ich setze mich hin, weil ich muss noch die und die Aufgabe machen.
Ja.
Und deswegen versuche ich mitunter einen Rahmen zu schaffen. So habe ich es jetzt auch mit den schulpflichtigen Spielern im Trainingslager der U21 gemacht. Und wir haben dann abends noch mal eine Stunde zusammengesessen und sie haben ihre Lernaufgaben bearbeitet, die sie von den Schulen bekommen haben.
Und wie ist das zusammen? Also das Sportinternat Paderborn ist, glaube ich, ja auch eine eigenständige Gesellschaft. Irgendwie, oder wird vom, das Sportinternat wird vom Paderborner Spitzensport GmbH von der Gesellschaft getragen. Da sind ja auch von anderen Vereinen Spieler dabei. Also ich denke mal Basketball, Baseball und
Genau.
vielleicht Squash. Ich bin nicht ganz so im Thema, aber es gibt ja viele super
Ja.
Vereine in Paderborn. Das,
Genau.
also die arbeiten ganz eng mit euch zusammen und die im Internat sind, kommen da auch mit anderen Sportarten in Kontakt. Also das ist so cross-übergreifend, oder wie kann man sich das?
Genau.
Okay.
Genau. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Vorteil und eine Besonderheit, dass man nicht immer nur in dieser Fußballblase bleibt, sondern eben auch andere Sportarten mit ihren Anforderungen kennenlernt, weil im Grunde befinden sich diese Jungs und auch Mädels, weil das Sportinternat kann auch Mädchen unterbringen, Befinden sich ja alle in einer ähnlichen Entwicklungsphase, sowohl bezogen auf ihre sportliche Leistungssportkarriere, aber auch in Bezug auf ihre Persönlichkeit. Die haben gleiche Anforderungen und können dadurch natürlich mal gucken, was hat der links eigentlich noch zu tun? Wie sehen die Trainingszeiten von dem rechts aus? Was hat der für Wettkampfphasen? Wie lange sind die unterwegs, wenn die im Wettkampf sind? Wie kriegen die das mit der Schule geregelt?
Ist das
Und
noch,
das
ist das normal? Also haben das andere Fußballleistungszentren auch oder ist, sag ich mal, in, was weiß ich, in Wolfsburg oder so, ist das dann nur rein Fußball fokussiert? Ist das was, was Paderborn besonders macht? Falls du das weißt.
Soweit ich weiß, haben die meisten Leistungszentren, die Spieler unterbringen. Das ist ja auch kein Muss, sondern das entscheidet jedes Leistungszentrum für sich. Haben das eigentlich angedockt an den Verein selber. Es gibt aber ein paar Vereine, in Bochum ist es jetzt zum Beispiel wieder so, die wollen das an den Olympiastützpunkt andocken oder die
Ah,
bringen
okay.
dort über den Olympiastützpunkt Spieler unter. Und ich glaube, in Köln, das ist auch ein Olympiastützpunkt, da werden auch Sportler und Sportlerinnen verschiedener Sportarten untergebracht. Ich glaube aber, da läuft es über den FC Köln als Träger.
Ah, okay.
Das kann ich aber nicht genau sagen. Aber ich glaube, diese Unterbringung von Sportlern und Sportlerinnen verschiedener Sportarten ist eher die Minderheit.
Ah, interessant. Aber passt, zumindest das passt ja zur Sportstadt Paderborn insgesamt,
Ja.
auch wenn es infrastrukturell so
Ja.
hallentechnisch manchmal schwierig wird, glaube ich. Genau, ja, bevor wir gleich wieder zurück in den Alltag eines 14-, 15-, 16-Jährigen springen, dann nochmal zu diesem Struktur. Also es gibt die Kooperationsschulen, es gibt deinen Bereich beim SCP selbst in der Akademie, es gibt das Sportinternat, das alles spielt zusammen und wird dann zertifiziert. Wie kann man sich so einen, alle 3 Jahre wird das von der DFL
Genau.
zertifiziert? Das klingt A nach sehr viel Bürokratie. Dadurch, dass der SCP aber immer, zuletzt glaube ich im März diesen Jahres, mit der besten oder mit der positiven Bewertung, 3 Sterne ist glaube ich das höchste, ne?
Ne, Sterne werden gar nicht mehr
Ach,
vergeben.
nicht mehr, wurden
Nee.
mal.
Ja, genau.
Aber,
Leistungszentren wurden ganz lange mit Sternen
ah ja.
vergeben, aber das gibt es nicht mehr.
Es wird
Aber
nur
es ist, ja.
positiv oder negativ, oder wie wird das bewertet von der DFL?
Genau, also da kommt ein, ja, einer von einer, wo ich glaube, Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung heißt das. Die haben zwei, drei, ich komme gerade nicht auf die Bezeichnung. Die gehen auf jeden Fall nur durch Nachwuchsleistungszentren, und prüfen dort quasi die Umsetzung von Vorgaben, was die Unterbringung von Nachwuchsspielern angeht. Das ist, ich glaube, rund um 2016 entstanden, weil zu der Zeit immer mehr Fußballvereine Nachwuchsspieler untergebracht haben, ohne dass es klare Regularien gab. Das war dann manchmal einfach der Bedarf, dass man einen Spieler holen wollte und der kam dann in eine Gastfamilie oder der kam in ein Hotel oder in eine kleine Wohnung mit irgendwem. Und dann hat die DFL und DFB haben irgendwann gesagt, wir brauchen Regularien, wir wollen da Verantwortung übernehmen. Wir reden von jungen Menschen, da braucht es einen vernünftigen Rahmen. Und so ist diese Zertifizierung entstanden. Und da werden ja, klassische Merkmale, die auch das Landesjugendamt abnimmt, quasi erfasst. Gibt es eine Betriebserlaubnis? Gibt es einen Brandschutz?
Naja.
Wird regelmäßig eine Brandschutzübung durchgeführt? Passt die Bewohnerstruktur zu den Auflagen vom Landesjugendzentrum, vom Landesjugendamt? Gibt es ein Kinderschutzkonzept? Wie sehen die Maßnahmen zur ganzheitlichen Förderung der untergebrachten Spieler aus? Was wird zur Persönlichkeitsentwicklung explizit angeboten? Welche Freizeitmöglichkeiten erhalten die Sportler? Also da geht man so einen ganzen Katalog durch und teilweise muss man Fragen quasi erläutern, teilweise muss man Konzepte oder Dokumente hochladen, die werden dann durchgearbeitet und dann findet abschließend ein Vor-Ort-Audit statt, wo dann alles auch nochmal im Gespräch detailliert besprochen wird, die Möglichkeit von Rückfragen besteht und wir haben jetzt zum Beispiel die Internatsordnung überarbeitet und konnten dann über bestimmte, ja, so typische Fragen, wo man eigentlich nicht so richtig weiß, wie macht man es denn eigentlich, uns mit dem Auditor nochmal austauschen. Ne? Thema Aufsichtspflicht zum Beispiel. Wie weit reicht die Pflicht, Spielern das Mitfahren bei anderen volljährigen im Auto zu verbieten, wenn die Eltern sagen, nein, mein Sohn darf das nicht.
Ach du meine Güte, ja.
Ne? Also das sind so diese typischen Themen, wie weit reicht eigentlich die Aufsichtspflicht? Was muss ich dann eigentlich noch machen, wenn ich ganz eindeutig gesagt habe, du darfst da nicht mitfahren und der Spieler steigt trotzdem ein? Wer haftet, wenn dies oder jenes passiert? Genau das gleiche jetzt bei den Temperaturen. Die Jungs gehen schwimmen. Welche Erlaubnis gibt es von Elternseite? Wie weit reicht die Verantwortung der pädagogischen Mitarbeitenden im Sportinternat, das zu beaufsichtigen und zu unterbinden? Solche Themen haben wir jetzt zum Beispiel im Februar und März viel diskutiert.
Wahnsinn, ja. Aber wir sind ja, also klingt jetzt, ich habe meine Güte gesagt, weil das klingt, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran, dass sowas ein Thema werden kann. Auf der anderen Seite ist es ja gut, dass sich da strukturiert drum Gedanken gemacht wird, weil es ja alles Fragen sind, die aufkommen können. Der Eihan hat in der ersten Folge das Thema keine Schule, kein Training angesprochen. Ist das, also kommt das tatsächlich vor oder ist das so ein Thema? Weil er hat das, also er hat sinngemäß erklärt, dass wenn jemand nicht in die Schule geht, weil er sich gesundheitlich nicht top fühlt, dann kann er danach auch nicht zum Training kommen. War anscheinend sehr präsent. Wird das, also das wird konsequent umgesetzt, ist so eine Prämisse. Gibt es noch andere solche Regelungen?
Ich glaube, das ist schon so eine ganz zentrale Regelung, die bestand tatsächlich auch schon, als ich gekommen bin. Eine Herausforderung oder so ein bisschen eine, ja, ein Ungleichgewicht besteht natürlich zwischen den Jungs, die zu Hause untergebracht sind, wo die Eltern bestimmen können, ob der Verein überhaupt Kenntnis davon erlangt, dass Jungs nicht in der Schule waren, und den Spielern, die im Internat sind, weil da eben durch die Kooperation eine direkte Info an uns erfolgt, dass Spieler nicht in der Schule waren oder erkrankt sind. Ich finde, die Jungs, also ab der U11 tatsächlich, die reißen ordentlich was ab. Und da kann es auch einfach mal sein, dass die nach so einem Wochenende platt sind. Und ich bin dann immer so, dass ich so denke, vielleicht brauchen sie dann auch tatsächlich einfach mal einen ganzen Tag, um abzuschalten. Also man kennt das, Kinder, die morgens Bauchschmerzen haben oder Kopfschmerzen oder so, diffuse Schmerzen, das oft nicht benennen können. Das kann ja mitunter, also viele sagen dann, die simulieren. Ich glaube gar nicht, dass die immer simulieren. Ich glaube einfach, dass das manchmal so eine Form von Erschöpfung ist, die Kinder ja in der Art und Weise noch nicht kennen, wie Erwachsene sie die kennen. Und dann braucht es vielleicht einfach mal einen Tag Pause. Und ich weiß, also na klar, dass die Motivation zum Training zu gehen ist natürlich deutlich höher als in die Schule, wenn man sich nicht ganz fit fühlt. Auch schon wieder mit Blick auf das nächste Wochenende und die Möglichkeit aufgestellt zu werden. Aber ich glaube, dass es mitunter ganz gut ist, wenn Kinder und Jugendliche merken, heute ist mal ein Tag, brauche mal ein Day off, sage ich mal, weil
Kennt man als Erwachsener,
und
also
dann
von
eben einen
daher, ja.
ganzen Tag und nicht dann doch wieder ins Training, und auch mit Blick darauf, dass viele Jungs ja auch echt eine weite Anreise haben. Da wird ja ein Gesamtumfang von 4 Stunden für 90 Minuten Training ist ja nicht unrealistisch für die Jungs teilweise. Ne? Die kommen aus Dortmund angefahren, die kommen mit dem Shuttle oder erst mit dem Zug aus Minden, steigen dann in Herford in den Shuttle, teilweise mit Sporttasche schon in der Schule.
Wahnsinn.
Und dann ist es schon gut, wenn die einfach mal einen Wochentag außerhalb der Reihe für sich haben, vielleicht, um zur Ruhe
Ist
zu
das
kommen.
dieses Pendeln? Ich meine, ich kenne das beruflich. Ins Rheinland muss ich, pendel ich, aber nicht 5 Tage die Woche. Also, ja, wie soll ich formulieren? Ist das meistens eine Übergangsphase oder gibt es das auch Spieler, die das über 2, 3 Jahre machen?
Sowohl als auch. Also, und daran zeigt sich das auch ein bisschen. Also, wir haben auch Jungs, ich glaube, die arrangieren sich da ganz gut mit. Die kommen ja dann meistens auch in Gruppen, ne, auch im Shuttle. Das sind ja immer die gleichen Jungs, die mit dem Shuttle fahren oder die mit dem Zug kommen. Die haben dann auch eine gute Zeit auf der Anreise vor allen Dingen, ne, miteinander. So, das ist fast altersmäßig, das klappt schon. Es gab ja während Corona auch so extreme Austrittswellen aus Sportvereinen. Das hatten wir zum Beispiel nicht. Also als Kinder und Jugendliche so gemerkt haben, puh, wenn ich aber nicht so viel Sport mache, habe ich plötzlich viel mehr Zeit für andere Dinge. Das hatten wir nicht. Also diese Motivation
Das ist ja
oder
enorm. Sich da 2 Stunden Hinweg, 2 Stunden Rückweg wird wahrscheinlich so die Grenze des Machbaren sein. Sich
Und dann
jeden
ja auch
Tag
hier
ins Auto zu
hinzukommen.
setzen, boah.
Ja, und dann hier hinzukommen und ja Höchstleistung zu bringen im Training. Ne? Also jeder, der mal 2 Stunden irgendwie mit dem Zug irgendwo hingeguckt ist,
Mhm.
der weiß ja, was es heißt, dann erstmal wieder in den Knick zu kommen. Und die kommen und die gehen in den Kraftraum und dann rennen die hier auf den Platz und machen ihre Meter und haben vielleicht Videoanalyse, haben individuelle Inhalte noch. Und also da ziehe ich schon den Hut vor, auch vor Eltern, die teilweise bei den jüngeren Spielern im Aufbaubereich ihre Kinder regelmäßig hier hinfahren und die Zeit dann abwarten, bis die Kids fertig sind mit dem Training. Also das ist ja mitunter eine, ist die ganze Familie mit
Ein
eingebunden.
volles Commitment von dem Spieler, von der Familie. Wie geht man denn mit einer Situation um, wenn es dann sportlich nicht so läuft und man dann sagt, ja, aber dein Weg hier bei uns passt vielleicht nicht oder es gibt wenig Perspektive? Stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn jemand im Zweifel die ganze Familie volles Commitment dafür gibt. Wie geht ihr das an?
Ja, das liegt tatsächlich vor allen Dingen im sportlichen Bereich. Meistens, so ist meine Wahrnehmung von etwas außerhalb, zeichnet es sich ein bisschen ab. Also, wenn es sportlich schwierig wird, ist es ja oft so, dass die Spieler nicht mehr ganz so viel spielen, dass sie selber auch ein bisschen unzufriedener sind. Die Familie auch, was man ja auch verstehen kann bei allem Aufwand, den die Familie betreibt. Und am Ende geht es ja tatsächlich darum, Spieler entwickeln sich durch das Spielen. Und wenn sie auf zu wenig Spielzeit kommen, dann macht es ja einfach keinen Sinn, weder der Aufwand noch weiter hier zu sein und mitzutrainieren, aber nicht in den Spielen auf ausreichend Einsatzzeit zu kommen. Und das ist dann eigentlich auch das Kriterium, auf dessen Grundlage ja dann eigentlich so Gespräche geführt werden, welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Und da sind alle Verantwortlichen aus dem sportlichen Bereich auch sehr bemüht, ja, in Kontakt zu treten mit anderen Vereinen, also Vereinen, die dann in der Regel etwas näher zum Wohnort des Spielers sind, mit denen wir auch oft in regelmäßigem Austausch stehen. Manchmal ist ein Schritt zurück ja auch ein Schritt nach vorne langfristig. Also wir haben immer mal wieder Spieler, die für ein Jahr oder zwei in anderen Vereinen spielen, die aber mit denen weiterhin Kontakt gehalten wird und die dann irgendwann zum Leistungsbereich doch wieder zu uns zurückkehren.
Und
Also das ist ja gar nicht,
ja.
da fällt ja, geht ja keine Tür zu in jüngeren Jahren. Irgendwann, na klar, ne, mit dem Übergang in den Seniorenbereich reduzieren sich ja auch die Möglichkeiten dann zurückzukommen. Aber gerade im Aufbaubereich kann es ja manchmal von Vorteil sein, irgendwie über viel Spielzeit sich sportlich weiterzuentwickeln und dann nochmal zurückzukommen. Oder natürlich auch für andere Leistungszentren vielleicht interessant zu werden.
Das die rein sportliche Sicht, ich meine pädagogisch oder pädagogisch von der Schullaufbahn her, oder manchmal steht man ja auch vielleicht an der Schwelle zu einer Ausbildung. Da habt ihr auch, also da wird dann beides betrachtet, nehme ich an. Wenn so ein Weg zu, also es kann ja auch sein, dass jemand im Extremfall sagt, du, ich möchte mich in eine ganz andere Richtung umorientieren. Oder kommt das selten vor? Ist dieses
Und kein
Commitment
Fußball
wirklich,
mehr spielen?
ja, oder zumindest
So?
nicht mehr in einem Leistungszentrum verweilen oder bei einem anderen Verein, oder kommt das gar nicht vor?
Seltener tatsächlich, aber also es wäre ja moralisch wenig vertretbar, junge Menschen dann auch so einen Vertrag festzunageln.
Ja, genau, deswegen
Und zu
meine ich
sagen,
das.
naja, du hast
Ja.
aber hier und deine Eltern, ihr habt das hier unterschrieben. Also auch dann sind wir darum bemüht, immer Lösungen im Sinne des Spielers zu finden, egal ob jetzt als Spieler oder auch einfach als junger Mensch. Also vielleicht immer im Sinne des jungen Menschen, kann man besser sagen. Also das muss auch, finde ich, das ist unsere Verantwortung, da den Fußball oder eine mögliche fußballerische Perspektive über alles zu setzen, funktioniert nicht.
Ja, nee,
Das
genau.
würde nicht gehen.
Hätte
Also da
mich.
geht es immer um den Menschen, ja.
Und genau, lass uns da mal zurück zu dem Alltag eines 14-, 15-, 16-Jährigen springen, der also dann jetzt angekommen ist. Wir sind ja mal gestartet, Besichtigungen mit den Eltern, Vertrag ist geschlossen, der wohnt dann im Internat, hat mit anderen Vereinen und Sportlern Kontakt. Wie sieht denn so eine Woche, wenn er nicht fahren muss, also die Belastung von 2 Stunden Anreise jetzt mal außen vor, wie kann man sich so eine Woche vorstellen? Also der geht montags um 8 in die Schule oder wie geht das los?
Genau. Also ja, je nachdem, wie selbstständig der ist, wird er geweckt oder steht eigenständig auf. Dann gibt es Frühstück im Internat. Dann gehen die Jungs in die Schule. Einige kommen mittags zum Mittagessen nach Hause, zum Beispiel die Spieler, die Lise Meitner besuchen, einfach aufgrund der kurzen Distanz. Andere essen in der Mensa zum Mittag. Die meisten haben ja mittlerweile tatsächlich Nachmittagsunterricht, kommen dann zwischen in der Regel 14 und 16 Uhr ins Internat, bekommen dann da auch nochmal einen Nachmittagssnack. Und dann liegt es ein bisschen daran, in welchem Jahrgang die Spieler sind oder zu welcher Mannschaft sie gehören. Je weiter sie im Leistungsbereich sind, desto häufiger haben sie Krafttraining. Das beginnt in der Regel gegen 17 Uhr. Viele Spieler sind aber, ja, ich würde sagen, so 16:15, 16:30 vor Ort. Die bereiten sich individuell aufs Krafttraining vor. Einige sind beim Physio, manche kommen zu Gesprächen, es muss noch irgendwas abgesprochen werden. Manche bekommen haben individuelle Termine mit den Trainern. Genau, dann gemeinsames Krafttraining, 18 Uhr Übergang ins Mannschaftstraining auf dem Platz. Ja, entweder hier oder im Leistungsbereich auch schon mal auf der Paderkampfbahn. Das heißt, sie müssen dann nach dem Krafttraining noch rüberfahren. Ja, Training bis ungefähr 19:30 im Leistungsbereich. Dann duschen, dann fahren sie wieder zurück ins Internat. Da gibt es ab 20 Uhr Abendessen bis 21 Uhr. Und dann haben einige ja, Freizeit. Manche müssen noch was für die Schule machen. Viele FaceTime abends dann noch mit der Familie, treffen sich mit Freunden. Einige haben natürlich auch hier Freundinnen, mit denen sie dann was unternehmen. Die Jungs sind mitunter auch gemeinsam noch abends unterwegs, gerade bei gutem Wetter. Ne? Die haben ja kein Balkon am Zimmer. Gehen die noch so ein bisschen raus und müssen unter der Woche, ich glaube, um 22 Uhr wieder im Internat sein. Sei denn, die gehen zum Beispiel ins Kino und sagen vorher Bescheid und der Film geht bis 21:45 zum Beispiel, dann passt es auch, wenn sie um 10:30 wieder da sind. Aber es geht auch da eben um Absprachen und ums Kommunizieren, damit jeder einfach weiß, wer ist wo und warum ist ein Spieler jetzt um Uhrzeit X einfach noch nicht im Internat. Und gegen 22:30 Uhr ist dann eigentlich Nachtruhe, da sollten dann alle Spieler auf ihren eigenen Zimmern sein.
Ja, und dann geht das die Woche so durch und am Wochenende kommen dann wahrscheinlich die Spiele noch dazu, intensiv.
Genau.
Wenig
Das
Raum.
steht und fällt dann auch ein bisschen damit. Also jetzt durch die DFB-Nachwuchsliga haben wir ja auch Spiele gehabt mit Übernachtungsfahrten. Dann werden die schon mal freitags vom Unterricht freigestellt, trainieren dann am Freitag noch hier vor Ort, essen dann hier gemeinsam und fahren dann. Ich weiß nicht, die U19 ist zum Beispiel an einem Freitag nach Nürnberg gefahren. Die U17 ist an einem Freitag mal, glaube ich, nach Kiel gefahren. Also das sind einfach diese Strecken, ja, die kann man nicht mehr ohne Übernachtung absolvieren. Genau.
Dann bleibt aber, wenn man es mal runterbricht, wenig Freizeit eigentlich. Das ist wahrscheinlich das,
Genau.
was man sich bewusst machen muss, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mit 15, 16, 17 und am Wochenende unterwegs war. Das geht dann nicht.
Nee.
Merkt man
Also das ist
das?
das
Ja.
eine und das andere ist ja natürlich auch, dass die einfach auch körperlich mitunter erschöpft sind. Na, also die trainieren ja 4, 5 Mal die Woche, machen manchmal noch was selber, haben teilweise ja auch umfangreiche Trainingszeiten, also 90 Minuten auf dem Platz plus 1 Stunde Krafttraining sind ja schon 2 Stunden 30. Die haben aber teilweise auch noch regulären Sportunterricht. Einige besuchen einen Sportleistungskurs, das heißt, da müssen sie auch Leistungen erbringen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das ist ja auch einfach körperlich anstrengend und sie haben immer die Verantwortung, eigentlich nach dem Training sich so zu verhalten, dass sie bestmöglich ihre Regeneration unterstützen. Betrifft die Ernährung, betrifft Dehnen oder Ausrollen, ja, betrifft das abends noch Losziehen, was macht man dann tatsächlich, ne? Lege ich mich jetzt zum Beispiel bei den Temperaturen am Sonntag an den See oder verhalte ich mich ein bisschen ruhiger?
Ist das
Lege ich
an
mich
See
in.
legen, ist nicht regenerativ positiv?
Naja, eine pralle Sonne.
Ja.
Auch anspruchsvoll für den Körper.
Ja, bei den Temperaturen braucht man nicht drüber reden. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, ich meine, das klingt jetzt vielleicht so, wie ich nachfrage, so negativ, aber ich glaube, das muss man sich bewusst machen, wenn man sich dafür entscheidet, so einen Weg zu gehen und gerade von jemandem, der vielleicht 14, 15, 16 ist, diese Reflexion zu haben, was das für einen bedeutet, was man vielleicht auch verpasst. Wir hatten schon im Podcast den einen oder anderen Spieler zu Gast, der nicht auf diesem Weg in den Profifußball, gekommen ist. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, Thomas Bettels kommt ja noch in diese Serie hier mit rein, der hat ja selber im O-Ton mal gesagt, dass er so so ein Nachwuchsleistungszentrum wahrscheinlich nicht durchstanden hätte. Also insofern, ja, würdest du sagen, das ist der einzige Weg in den Profifußball oder über so ein Nachwuchsleistungszentrum oder ist es nur einer von vielen?
Also die Praxis zeigt ja, dass es einer von vielen ist. Zum Glück, glaube ich. Ich glaube, die Voraussetzungen sind gut, aber die Herausforderungen oder die Ansprüche, die dadurch an Nachwuchsfußballer gestellt werden, sind halt auch hoch. Und man rutscht ja eigentlich so ein bisschen in dieses System rein. Also je länger man dabei ist, desto schwieriger wird es ja auch zu sagen, oh, ich glaube, dass ich, vielleicht will ich das doch nicht oder das. Ich glaube, für mich ist hier Ende, weil man einfach schon auch so viel verzichtet hat und so viel ja in Kauf genommen hat für diesen Weg, den man eigentlich verfolgt. Und ich glaube, das macht es auch ganz schwierig, obwohl vielleicht Spieler irgendwann merken, puh, hier komme ich an meine Grenzen, dann zu sagen, das war eine gute Zeit und jetzt suche ich mir was anderes.
Maxi Rohr hatte tatsächlich das hier, der Mitarbeiter bei Elversberg ja spielt und jetzt auch dann Bundesliga spielt, so wie wir, nehme ich mal an, solange er nicht wechselt. Der hatte erzählt, dass er eigentlich schon mit dem Fußball abgeschlossen hatte und halt vor allem diese Zeit mit Freunden so in dem Alter genießen wollte und sich dann sozusagen auf dem zweiten, ja, Bildungsweg ist jetzt der falsche Begriff, aber auf dem zweiten Weg dann doch nochmal den Weg in den Profifußball gebahnt hat. Und interessant ist ja, dass bei den wenigen Plätzen, die es im Profifußball gibt, also das ist ja in der ersten, zweiten und dritten Liga, wenn man, das ist eine kleine Anzahl an Menschen, die dort tätig sein kann, hauptberuflich, im Gegensatz zu denen, die Fußball spielen oder diese Ambition hegen, umso interessanter, also anders formuliert die Frage, auf die ich hinaus will, ist, was würdest du Eltern oder Schülern oder Sportlern raten, die gerade darüber nachdenken, sich mit so einem Thema Sportinternat oder Nachwuchsleistungszentrum oder 07 Akademie im Speziellen zu beschäftigen, was man vorher durchdenken sollte?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Eltern müssen sich bewusst machen, was es heißt, ihr Kind loszulassen. Aber unabhängig davon, ob jetzt im Fußball oder in einer anderen Sportart, ich glaube, das ist immer eine große Herausforderung, wenn ein Kind frühzeitig auszieht. Und dann weiß ich gar nicht, ob man von jungen Menschen schon erwarten kann, dass sie sich Gedanken darüber machen müssen, was das heißt, Heimweh zu bewältigen, damit klarzukommen, vielleicht auch mal mit Einsamkeit klarzukommen. Ich glaube, es braucht also so richtig raten, aufs Bauchgefühl hören, wäre so der einzige Rat, den ich an der Stelle geben könnte, weil ich selber die Erfahrung ja gar nicht gemacht habe. Wenn, aber so, ich finde, wenn man selber das Bauch, also irgendwo irgendwas sagt, na, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Vielleicht zu gucken, gibt es eine Alternative ohne Internat zum Beispiel? Oder gibt es die Möglichkeit, wir bieten zum Beispiel auch Probebewohnen an, ne, dass interessierte Spieler für 3, 4 Tage zu Hause vom Unterricht freigestellt werden, zur Probe im Internat untergebracht werden, teilweise hier mittrainieren und dann eben auch die mögliche Schule hier in Paderborn schon besuchen, um einfach noch besser kennenzulernen, wo komme ich hin, was würde das bedeuten, wie sieht mein Alltag aus? Ja, solche Sachen auch anzunehmen, um einfach einen besseren Einblick zu bekommen. Und dann ist es, glaube ich, einfach für alle Beteiligten, also insbesondere der Familie, eine große Herausforderung, so einen Schritt zu gehen, der ja nicht zielf, also, und auch klar zu machen, was, wann ist dieser Schritt denn erfolgreich? Nur wenn es nachher für die Profikarriere reicht oder vielleicht auch, wenn dieser Junge ganz besondere Erfahrungen gemacht hat im Internat oder auch im Sportverein. Das ist ja auch eine Form von Erfolg für diese Maßnahme. Also es muss ja gar nicht.
Persönlichkeitsentwicklung sicherlich auch.
Genau. Oder besondere Erlebnisse im Team. Oder vielleicht auch Dinge erlebt hat, die er sonst nicht erlebt hätte. So, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Also was ist nur maximaler sportlicher Erfolg das einzige Ziel?
Ja,
Und das glaube ich gar nicht.
das Bauchgefühl wird wahrscheinlich der beste Indikator sein, weil man, ja, wie jetzt bei Maxi Rohr oder bei anderen Beispielen auch gesehen, oder ja, Thomas Bertels gesehen, diese Entwicklung rein natürlich, sage ich mal, über den Spaß vielleicht, also nicht, dass man im Nachwuchsleistungszentrum keinen Spaß hat, aber vielleicht braucht man diesen Sportplatz zu Hause und die etwas lockeren Verhältnisse, um sich länger den Spaß und damit auch die Motivation zu erhalten. Ja.
Auf
Dann.
jeden, also das sind ja auch so die unterschiedliche Spielertypen, Spielercharaktere oder auch einfach menschliche Charaktere, ne? Für manche ist das nichts. Also wir haben ja auch Spieler, denen bieten wir einen Internatsplatz an und die sagen dann, ich möchte lieber weiter pendeln, das ist zwar anstrengender, aber
Ja.
ich möchte nach Hause kommen.
Ja, das meinte ich vorhin mit der Frage, wie lange macht man so 2 Stunden Pendeln freiwillig, ne? Ja. Aber klar, wenn es einem das wert ist, dass
Ja.
dieses diesem Sport nachzugehen und hier ja was erreichen zu wollen und einem die Familie wichtig ist, dann muss man das so machen, ne?
Was sich halt da auch zeigt bei den Jungs, die pendeln, die werden unheimlich pragmatisch, was so das Ausnutzen von Zeit angeht.
Ja.
Na, also wie nutze ich welche Zeitfenster zum Beispiel im Shuttle, dass die Vokabeln lernen, dass die irgendwelche Dinge vorbereiten oder auch im Zug. Manche können das besser, andere können das weniger gut. Aber ich glaube, wenn man das längere Zeit macht, lernt man auch einfach, dass man die Zeit nicht nur nutzt, um Musik zu hören oder am Handy zu daddeln, sondern auch wirklich für konstruktive Dinge, die noch erledigt werden müssen.
Ja.
Insbesondere bei Hinfahrt. Ich glaube, auf der Rückfahrt ist nicht mehr so viel zu holen nach so einem Tag, weil das ist meistens, man fahren die hier ab gegen 1945. Man kann sich ja vorstellen, die meisten Schulen fangen gegen 8 Uhr an.
Ja.
Da liefern die aber schon einen ganz schön langen Arbeitstag ab.
Ja, absolut.
Die
Also
Jungs.
Wahnsinn. Du hast das so ein Begriff, der immer wieder geprägt wird. Also ich finde, das spricht alles für sehr viel Selbstdisziplin, die man lernt. Aber ein Begriff, den der SCP auch immer prägt oder ich glaube auch von dir öfter benutzt worden ist, ist das Thema mündige Athleten. So als was ist denn für dich ein mündiger 17-Jähriger oder mündiger 17-jähriger Athlet zum Beispiel?
Ja, was den so richtig ausmacht, das ist schwierig. Aber wir versuchen aktuell unheimlich viel mit Werten zu arbeiten, also die Jungs im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Welche Werte gibt es? Welche Werte lebt das Team? Welche Werte findest du im Alltag wieder, die hier in der 07 Akademie gelebt werden? Wie zeigen die sich? Welchen Stellenwert haben die selber? Dass sie einfach für sich wissen, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein, wie möchte ich wahrgenommen werden. Dann geht es auch darum, dass sie sich zu verschiedenen Themen ja ein Stück weit positionieren können. Das muss nicht immer öffentlichkeitswirksam sein, aber dass sie für sich wissen, wie stehe ich zum Beispiel zum Thema Doping, wie stehe ich zu Diskriminierung von Menschen, die anders sind. Ja, dass sie, also wir rutschen dann wieder in diesen Wertebereich, ne?
Ja,
Also was
klar.
ist irgendwie richtig, was ist falsch, das gehört da mit rein. Aber auch, für was kann ich selber Verantwortung übernehmen? Wie kann ich mich Herausforderungen stellen? Wo hole ich mir Unterstützung? Also ich verlange von den Jungs gar nicht, dass sie Dinge selber machen, aber dass sie auch erkennen, ich kann. Ich sage mal Stichwort Laufbahnberatung. Ich kann mir irgendwo Unterstützung holen, wenn ich nicht weiter weiß. Ich kann zu Hause sitzen bleiben und sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht. Oder ich kann irgendwie irgendwo hingehen und sagen, ich brauche jetzt mal Hilfe, weil ich weiß gerade nicht, welche Schulform jetzt die richtige für mich ist. Oder ich habe diesen und jenen Kommentar auf Social Media gelesen und ich weiß nicht, wie ich den einordnen soll. Ich finde den nicht richtig. Was können wir tun? Wie soll ich mit meinen Empfindungen diesbezüglich umgehen? Und das sind so, ja, Aspekte, die meiner Meinung nach dazu beitragen, mündig zu werden.
Dann, also Ayhan hatte in der ersten Folge gesagt, dass es eigentlich drei Säulen gibt: Sport, Schule und Beruf und Persönlichkeit. So das mündige Athletenziel fällt ja in diesen Persönlichkeitsbereich.
Genau.
Wie misst man denn sowas? Weil ich meine, beim Sport kann ich, gibt es genügend Kennzahlen, um zu messen, wie erfolgreich jemand, also zumindest scheint es genügend Messungen zu geben, wie erfolgreich jemand spielt oder ist im Sport. Und Schule und Beruf ist über Noten auch relativ klar abgedeckt, aber Persönlichkeit ist nicht so einfach messbar. Also es passt ja zu deinem wissenschaftlichen Ansatz. Also wie misst man das oder wie bewertet man, ob jetzt jemand da Unterstützung braucht oder nicht oder ja.
Auch aus dem Gespräch heraus, würde ich sagen, und dann sind das auch Facetten. Also, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wie wird ein neuer Spieler von der Mannschaft aufgenommen? Muss das stark gesteuert werden von den Trainern oder sind die Jungs grundsätzlich offen? Wie geht man mit Probespielern um? Wie ist der Umgang untereinander im Team? Gibt es da Spieler, die besonders stark sind, die das Team besonders zusammenhalten. Was machen die?
Ja.
Das sind so Möglichkeiten, aber na, also wir haben im Internat Regeln und wie das so typisch ist mit Heranwachsenden, werden diese Regeln auch gebrochen. Und das gehört auch dazu. Und dann eben auch zu gucken, wie wird damit umgegangen. Also wenn wir sie darauf ansprechen, sagen, naja, was wollen wir denn jetzt machen? Oder auch Dinge zu hinterfragen, die die Jungs machen. Es laufen ja Dinge schief. Das ist ja, wenn man mit Menschen arbeitet, bei uns allen so. Das gehört dazu, aber dann auch einen Umgang damit zu finden. Was machen wir denn jetzt? Und hast du eine Idee oder was brauchst du jetzt? Also da geht es gar nicht darum zu messen und zu sagen, der hat jetzt eine gute Persönlichkeit, der hat eine
Ja.
schlechte Persönlichkeit, sondern zu gucken, mit welchen Impulsen können wir fördern, dass dieser junge Mensch sich weiterentwickelt. Welche Impulse bekommt er von zu Hause? Was können wir unterstützen? Wo können wir vielleicht auch einfach nochmal einen anderen Impuls setzen? Und letztlich glaube ich, dass viele Dinge, die wir hier initiieren, die wir hier anstoßen, den Jungs in 5 oder 10 Jahren bewusst werden. Dass man dann, dass sie dann, oder das wünsche ich mir, hoffe ich, dass sie dann irgendwann zurückgucken und sagen, das habe ich beim Sport gelernt, das habe ich beim SCP gelernt, da habe ich eine gute Zeit gehabt, da, ja, das nehme ich aus dieser Zeit mit.
Das ist ja ganz praktisch, weil das wäre tatsächlich noch eine Frage. Zwei Abschlussfragen haben wir immer, aber da bin ich da noch nicht ganz, aber eine wäre es gewesen tatsächlich, was wäre, wenn in 10 Jahren, wenn du einem Akademiespieler begegnest, was der dann über, ja, also deine Arbeit im Einzelfall beziehungsweise über die Akademie, seine Zeit dort, was der da berichten sollte. Also wenn er da rückblickt, egal ob er jetzt Bundesliga-Profi ist oder Bankkaufmann, was weiß ich, was, ne? Also das wäre der Punkt, dass du sagst, ey, ich habe da persönlich viel mitgenommen und ja.
Also ich glaube, für mich wäre ganz wichtig, wenn Sie das rückblickend so bewerten, egal ob Sie jetzt ein Jahr hier waren oder 5 oder 7 Jahre, dass Sie sagen, ich hatte hier eine gute Zeit. Dass Sie immer gehen mit dem Wissen, dass Sie was verlassen, wo Sie gerne waren, wo Sie gute Erfahrungen gesammelt haben zum Großteil. Und dann ist es ja ganz schwer, so Dinge in der Persönlichkeit so ganz klar zurückzuführen. Ne, zu sagen, das habe ich von da und da mitgenommen. Also ich versuche immer so zu handeln, dass ich den Jungs ein Vorbild sein kann. Ob sie das jetzt als Vorbild sehen oder sagen, ne, so, das würde ich aber schon mal gar nicht so machen, ist ja auch eine Orientierung.
Ja.
Ne? Also alles, was ihnen irgendwie hilft, zu sich zu finden, zu ihrer Persönlichkeit. Ja, also das wäre, glaube ich, für mich das Wichtigste, dass sie sagen, ich hatte hier eine gute Zeit, ich habe hier gute Erfahrungen gesammelt, und ich denke gerne an die Zeit zurück.
Habt ihr denn irgendwelche Feedbacks dieser Art von, ich hatte eingangs schon mal eben nach anderen Feedbacks gefragt, was bei der Entscheidung zum SCP zu gehen und nicht zu, was weiß ich, Dortmund und Co. Aber habt ihr denn Feedbacks von Ehemaligen, die eine Zeit lang hier waren, die sagen, Mensch, das ist doch eine, also gibt es da so ein Feedback-Loop oder informell?
Also man merkt es ja, wie die Jungs sich verabschieden, wenn die nach ein paar Jahren gehen. Also dass die durch die Büros gehen, sich verabschieden, dass man nochmal so ein, ja, ein bisschen miteinander spricht und ja, mit einigen ja auch immer mal wieder Kontakt hat. Also vernetzt ist und immer mal wieder nachhört, wie ist es denn? Und die dann sagen, ja, gut, war eine gute Zeit bei euch. So, oder zum Beispiel, also ich mache es auch daran fest, dass Jungs noch regelmäßig hier vorbeikommen, zum Beispiel, wenn die in Paderborn sind oder auch zu Spielen der U21 oder der Profis kommen und dann auch mal durchs NLZ schlendern und gucken, wer noch so da ist. Also das würde man nicht machen, würde man denken, mein Gott, gut, dass ich weg bin.
Ja, das stimmt.
Ne?
Dann wollte ich noch als letzten Block kurz auf das Thema, du hast ja im Titel stehen, Leiterin Pädagogik und Innovation. Und das Thema Innovation lässt ja viel Spielraum, also damit könnte gemeint sein, dass man jetzt KI einsetzt für die Beratung. Aber vielleicht kannst du mal schildern, was ist denn mit dem Blick nach vorne auch so das, was innoviert werden soll in der Akademie in nächster Zeit und was du dazu beiträgst?
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, ich habe das vorhin auch schon mal gesagt, arbeite ich ja sehr prozessorientiert. Also und nicht nur ich, sondern wir arbeiten in allen Bereichen immer weiter daran, uns zu entwickeln und zu optimieren. Sieht man zum Beispiel daran, dass wir jetzt plötzlich ein Halbfinale in der deutschen Meisterschaft austragen mussten und innerhalb von einer Woche auf die Beine stellen mussten. Da hat Philipp Strenge wirklich Großartiges geleistet. Das hatten wir halt vorher noch nicht. Oder auch das Viertelfinale in der Home Deluxe Arena war mit Sicherheit so eine Besonderheit. Und dann geht es einfach darum, diese Organisation 07 Akademie kontinuierlich auf einem guten Level zu halten in den verschiedenen Bereichen. Also sowohl sportlich, das ist natürlich immer das, was die größte Außenwirkung hat, aber eben auch im Bereich der Organisation, im Bereich der Datenverarbeitung. Also wir erfassen ja wahnsinnig viele Daten zu unseren Jungs. Wie kommunizieren wir darüber? Welche Erkenntnisse gewinnen wir? Wie können wir diese Erkenntnisse nutzen? Genau, jetzt gerade sind wir zum Beispiel dabei, ein Projekt zu entwickeln, wo es darum geht, psychosoziale Kompetenzen von Trainern zu fördern.
Also, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da geht es einfach darum, wenn man sich vorstellt, die Trainer kommen, die haben eine Trainerqualifikation vom DFB, eine Lizenz. Aber wie viel psychosoziale Kompetenzen werden eigentlich in dem Rahmen vermittelt und was brauchen junge erwachsene Menschen eigentlich, um mit jüngeren Menschen sinnvoll umgehen zu können, also förderlich
Also
umgehen
das,
zu
was du
können.
eingangs schon im Prinzip ja auch irgendwo in deinem wissenschaftlichen Dasein erforscht
Genau,
hast. Ja.
so ein Stück weit denen da Handlungsorientierungen zu geben, aber auch zu lernen, das eigene Handeln zu reflektieren, zu hinterfragen und nicht keine Angst davor zu haben, zu erkennen, okay, das war noch nicht so gut, da kann ich besser werden, sondern das eben zu nutzen und zu sagen, gut, hier kann ich mich verbessern und das will ich auch gerne.
Ist man da, also klingt jetzt sehr modern, ist man da jetzt Vorreiter? Also machen das alle Nachwuchsleistungszentren oder ist das, ich sag mal, also weil du sagst, dieser Verbesserungsprozess ist der rein intrinsisch getrieben aus der Organisation heraus?
Ich glaube ja, dass der zu großen Teilen vor allen Dingen dadurch entsteht, dass hier viele sehr motivierte Mitarbeitende tätig sind, die bereit sind, auch über das notwendige Maß hinaus aktiv zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, also diesen Entwicklungsgedanken, Thema Elternmanagement, also klar, so ein paar Impulse gibt es natürlich von Seiten der DFL und des DFB, ne? Zum Beispiel, dass wir die Elternarbeit weiterentwickeln müssen oder dass der Bereich Kinderschutz weitergedacht werden muss. Und mit Sicherheit gibt es auch Auflagen im sportlichen Bereich oder in der Sportpsychologie, im Bereich der Athletik, die kenne ich jetzt nicht. Aber auch das kann man ja so und so machen. Und da erlebe ich es hier vor Ort schon so, dass es ja im Sinne der Sache gemacht wird, nicht und nicht so sehr im Sinne der Erfüllung von Auflagen.
Das ist gut. Gibt's dann noch andere Beispiele neben dem Thema, wo du sagst, das sind Dinge, die aus dieser intrinsischen Motivation heraus entstehen und weniger aus irgendwelchen Plänen und Vorgaben?
Also wir hatten jetzt Ende des Jahres zum Beispiel die DFL zu Gast. Die bietet Leistungszentren die Möglichkeit einer individuellen Analyse. Da kommen zwei Vertreter von der DFL und nehmen einen vom Verein selbst gewählten Bereich in den Blick. Und da haben wir uns mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Also wie funktioniert der Austausch zwischen den verschiedenen Abteilungen, zwischen Spieler, Eltern, Trainer, Physiotherapie, sportlicher Leitung, wo haben wir vielleicht blinde Flecken, wo brauchen wir eine andere Form der Kommunikation? Ich meine, die digitalen Medien entwickeln sich kontinuierlich weiter. Wie können wir das bestmöglich nutzen? Mit Sicherheit wird auch zunehmend KI eine Rolle spielen. Wo können wir KI einsetzen, um uns die Arbeit zu erleichtern? Ja. Und das war super interessant, weil da eben zwei mit einem systemischen Blick drauf gucken, die nicht aus der Organisation kommen, die natürlich auch zu vielen Themen ausreichend Abstand haben und dann eben auf so einer Metaebene Dinge begleiten und man natürlich durch diese Anleitung von außerhalb nochmal in ein ganz anderes Nachdenken kommt, weil einfach Fragen gestellt werden, die man aus dieser Innensicht einfach nicht mehr stellt. Das war auf jeden Fall mega spannend und hat uns einige sehr, sehr gute Impulse geliefert.
Ja, ich finde es fast beeindruckend. Du hast es vorhin gesagt, ich glaube, weit über 100 Sportler und ja, also zumindest 2023 waren es 190 Nachwuchsspieler und 70 Mitarbeitende. Das ist aber, wie gesagt, nur mein Stand von 2023, den ich hier habe. Also das ist ja eine riesige Organisation, deswegen umso beeindruckender, was ihr alles auf die Beine gestellt habt oder dort auf die Beine stellt. Und anhand der Spieler und der Menschen, muss man ja sagen, die ihren Weg in den Profifußball finden oder eben als gute Persönlichkeit ins Leben finden, spricht das, glaube ich, nicht nur in Sternen oder positiven Bewertungen Bände, sondern auch in der Realität. Eine Abschlussfrage habe ich, und zwar, das ist gute alte Paracast-Tradition. Marco besteht immer auf diese Frage, deswegen stelle ich sie nach Steffen Baumgart, Markus Krösche und Co. auch dir. Wovon träumst du, unabhängig vom Fußball, und welchen Traum möchtest du dir selber unbedingt einmal erfüllen? Ja, das ist, die Frage kommt immer unverhofft, wenn man so tief in den sportlichen Themen ist. Also bei den Spielern ist vielleicht auch sportpsychologisch ganz interessant, ganz oft was mit Reisen und mit Weltsehen. Also so, das kommt eigentlich so als Standardantwort oft, vor allem bei jüngeren Spielern. Genau, so, das bleibt mir immer hängen. Aber gibt es bei dir irgendwas? Das kann ja auch was
Also
völlig, ne? Ja.
ich tatsächlich, das klingt jetzt so ein bisschen neugierig zu bleiben.
Ja.
Ist so was ich mir für mich erhoffe, dass ich das lange beibehalten kann. Neugierig zu bleiben und offen zu bleiben fürs Leben und für das, was das Leben oder auch ja, Menschen, die ich in meinem Leben treffe, mitbringen.
Das ist gut. Da spricht ja dann, also ich will es gar nicht bewerten, aber neugierig bleiben ist sicherlich eine gute Sache. Ja, dann hast du noch Themen, die du unbedingt loswerden, irgendwelche Fragen an mich oder irgendwas, was unbedingt mal gesagt werden muss, wonach ich aber nicht gefragt habe. Ja, gibt es irgendwas, eine Message?
Nee, also was ich ganz oft sage, wenn Menschen mich fragen nach meiner Tätigkeit, weil das ja irgendwie schon ein sehr besonderes Feld ist, was für viele von außerhalb schwer einzuschätzen ist und auch schwer nachvollziehbar ist. Ich finde, das Bild hat sich schon ein bisschen gewandelt. Nichtsdestotrotz kriege ich immer so eine negative Rückmeldung, wenn ich darüber spreche, dass ich im Fußball tätig bin oder im Nachwuchsfußball tätig bin, dass die Jungs nach wie vor ein Stück weit stigmatisiert werden. Und das finde ich total schade, weil das ist, glaube ich, ein paar Mal auch rausgeklungen, was diese Jungs für ihren sportlichen Traum auf sich nehmen. Das hat in meinen Augen eine Menge Respekt verdient. Und wenn ich gucke, was wir hier für junge Menschen begleiten, dann sind das ganz, ganz tolle Jungs und nicht irgendwelche Fußballspinner
Ach
oder
so.
Jungs, die es verdient haben, von Anfang an irgendwie negativ charakterisiert zu werden.
Das ist spannend, weil also ich wusste jetzt erst nicht, worauf du hinaus wolltest mit dem Stigmatisieren. Also du meinst jetzt, dass die Spieler auf einer, also dass die, musst du nochmal erklären. Also ich sag's vielleicht nochmal andersrum. Im Vorfeld, als ich mit dem einen oder anderen über diese Serie gesprochen habe, kam halt ganz oft auch Mensch, die Armen, das ist echt anstrengend bestimmt, und von außen so mehr so Besorgnis kam, ob das so, ob das, was ich jetzt auch, ne, wenn du sagst bis 21 Uhr, dann haben sie bis 10 Uhr Freizeit, also da denke ich eher an meine Jugend zurück und denke, boah, das hätte mich schon eingeengt. Das ist so das, aber das hätte ich jetzt nicht als stigmatisieren, sondern bei mir klang jetzt ja diese Be hoffe ich, so ein bisschen diese Bewunderung für das Commitment, was Familie und Spieler dann an den Tag legen, raus. Aber was meintest du jetzt mit stigmatisieren?
Also das Bild vom Fußballer in der Gesellschaft oft noch, dass die doof sind, dass die frech sind, dass die so ein bisschen dieses Bild des Fußballers von vor 20, 30 Jahren tatsächlich, das schwappt mir oft noch entgegen.
Ah,
Und
krass, okay.
eben genau die fehlende Anerkennung, wie sie jetzt zum Beispiel in dem Gespräch deutlich geworden ist, sondern eher dieses, ja, die setzen sich dahin, lassen sich von vorne bis hinten bedienen und das haben wir gar nicht.
Ah, krass.
Also da sind wirklich so, das ist ja
Nee, also
so ein Punkt,
hätte ich jetzt auch nicht
das kann ich
gedacht, aber
überhaupt nicht
ja.
sagen. Oder dass welche sagen, boah, das tust du dir an. Und ich tue mir hier gar nichts an. Also das ist, ich komme
Ja.
jeden Tag mit Freude zur Arbeit, weil sich hier junge Menschen ganz toll entwickeln und einem ganz, ganz viel wiedergeben.
Das ist doch, glaube ich, ein gutes Statement. Das können wir so
Das
zum
glaube ich
Ende hin
auch.
so stehen lassen. Das passt sehr gut. Und ja, genau. Ich hoffe auch an alle, die zugehört haben, dass euch das nochmal einen guten Eindruck gegeben hat. Weniger Fokus auf dem Fußballerischen, sondern wirklich mehr auf dem, ja, auf dem Lebensweg oder auf der Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen im Nachwuchsleistungszentrum oder in der 07-Akademie, im Sportinternat drumherum. Danke fürs Zuhören, danke Anne für deine Zeit und du kannst noch kurz drin bleiben, dann können wir noch kurz quatschen, weil die meisten Gäste verschwinden immer und dann kann ich mich nochmal bedanken, aber an alle anderen, wir hören uns dann nächste Woche mit der nächsten Folge in der Reihe wieder und überbrücken so die Sommerpause ganz gut. Danke euch und ja, danke Anne, tschüss, bis dann.
Dankeschön. Ciao.
Thank you.